ARD. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. Ich glaube, wir brauchen da eine neue Fehlerfreundlichkeit und auch sagen, es ist völlig okay, in toxischen Fallen zu tappen.
Solange unsere Lebensverhältnisse toxisch sind, wird auch Weiblichkeit wie Männlichkeit toxisch sein auf eine gewisse Art und Weise.
Ich bin selbst kein so großer Fan von den Begriffen toxische Männlichkeit oder toxische Weiblichkeit. Sie bezeichnen halt ein schlechtes Verhalten, aber für eine politische Analyse finde ich das wenig fruchtbar.
Ja, Britney Spears mit Toxic. Don't you know that you're toxic? Sie kannte ja das Wort schon damals.
Yes, das war 2004. Da singt sie über ihren damaligen Freund, ihren untreuen Freund, wie gefährlich er ist, wie toxisch. Aber dass sie es auch liebt, dass sie abhängig davon ist und sie bettelt förmlich darum, intoxicate me now.
Was ja wahrscheinlich die toxischste Mischung überhaupt ist.
Ja.
Das Wort toxisch, das gibt's schon lang. Bei uns hat es Mitte der 2010er Jahre nochmal Konjunktur. Ich habe nachgeschaut, 2018 vom Oxford Dictionary zum Wort des Jahres gekürt, weil man ihm eine kulturelle Bedeutung auf lange Zeit prophezeite, was auch immer das bedeuten mag. Es ist mittlerweile wirklich überall angekommen. Deshalb, Feline, sitzen wir hier zusammen im Studio und sprechen jetzt darüber, weil ja so vieles und so viele toxisch sind. Am bekanntesten vielleicht die toxische Männlichkeit. Es ist ein Gegenwartsphänomen, das man mittlerweile überall findet. Am Arbeitsplatz, in der Beziehung. Selbst toxische Kunstwerke und toxische Positivität werden genannt.
Genau, und da wird dieser Begriff fast schon inflationär benutzt. Da ist schnell die Diagnose da von vermeintlichen Psychologen, von Hobbypsychologen. Ach, also meine Ex oder mein Ex war super toxisch, ein Narzisst und so weiter.
Die New York Times hat mal von TikTok-Pseudopsychologie gesprochen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Wir sprechen auf jeden Fall mehr über dieses problematische Verhalten als früher.
Und das ist ja erstmal eine gute Sache, würde ich sagen. Und jetzt hat die Autorin Sophia Fritz das Pendant, kann man sagen, zur toxischen Männlichkeit in den breiteren Diskurs eingeführt, nämlich die toxische Weiblichkeit. Und wir wollen hier bei Was geht, was bleibt verstehen, was sie genau damit meint. Einmal, aber auch, wie hilfreich oder wie problematisch solche Kategorien sind.
Und es führt uns im zweiten Teil zu der Frage, ob wir uns überhaupt frei machen können von sozialen Rollen, in denen wir uns tagtäglich befinden. Und wenn ja, wie könnte so etwas aussehen? Wie könnte auch ein nicht toxisches Leben aussehen? Und wollen wir das überhaupt?
Heute sind dafür Christian und Feline dran. Hallo.
Hallo zusammen. Wir sind hier versammelt ja hinter den Mikros heute, weil, wie du es eben schon gesagt hast, die toxische Weiblichkeit relativ neu dazugekommen ist in dem Diskurs im Vergleich zur toxischen Männlichkeit. Toxische Weiblichkeit wurde bisher im feministischen Diskurs kaum thematisiert, wird lieber auch gemieden. Feline, deine Reaktion war ja auch erst eine ablehnende.
Ja, genau. Ich habe erst gedacht, oh je, es ist wieder vielleicht ein frauenfeindliches Tool, ein Begriff, von denen es ja auch im Patriarchat, in dem wir leben, einige gibt. Mhm. Und ich denke, dass es vielen Menschen so geht. Was wir vielleicht direkt zu Anfang sagen müssten, ich glaube, es geht darum, dass Menschen sich toxisch verhalten können. Also nicht du bist toxisch, sondern du verhältst dich toxisch. Und das Zweite wäre, dass es sich nicht ganz binär als Konzept versteht, sondern dass Männer toxisch weibliche Anteile in sich tragen können, also ausleben können und genauso gut Frauen auch toxisch männliche Verhaltensweisen an den Tag legen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und genauso auch queere und nicht binäre Menschen.
Feline, du hast in das Buch detailreicher reingeschaut. Was meinen wir, was meint sie denn eigentlich mit toxischer Weiblichkeit?
Genau, sie sagt, es gibt im Grunde so klassische Symptome der toxischen Weiblichkeit. Zum Beispiel das immer freundlich sein, immer verständnisvoll sein, nett und aufmerksam, sanft, zuvorkommend, dass man sich anpasst und über seine eigenen Grenzen geht. zum Beispiel diese aufopfernde Kümmerrolle spielt, wenn man Kinder betreut, wenn man sich um Angehörige, Pflegebedürftige kümmert. Selbst die Powerfrau, was ja so ein, finde ich, auch ein bisschen problematischer Begriff ist, aber den gibt es ja. Auch diese Rolle, sagt sie, sei letztlich eine, die immer perfekt sein muss, also die alles unter Kontrolle hat, die sich keine Fehler erlauben darf. Das andere wäre die Rolle der sogenannten Bitch, auch das ja ein eher frauenfeindliches Motiv, die missgünstig auf andere Frauen schaut. Also tendenziell ist es eine Rolle der Unterordnung im Vergleich zur toxischen Männlichkeit, die eher dominiert, zum Beispiel sich auszeichnet durch Mansplaining, durch ignorantes, aggressives, empathieloses Verhalten, wo Menschen ihre Interessen durchsetzen. Und was sie sagt, ist aber, dass die toxische Weiblichkeit eine Notlösung ist. Also es ist eine Reaktion auf das Patriarchat, auf toxische Männlichkeit. Und das alles sind überlieferte Erwartungshaltungen, die wir an Männer und an Frauen haben, beziehungsweise an weiblich sozialisierte und männlich sozialisierte Menschen.
Ja, es gibt ja so viele Begriffe. Ich habe auch Momfluencer, glaube ich, ist auch so einer dieser echten Alleskönnerinnen. Diese Erwartungshaltung an Frauen, die gestellt werden, dieses Superwoman, die Powerfrau. Und ich glaube, das sind schon eben Begriffe, die doch auch vielen begegnen im Alltag. Und deshalb glaube ich, ist dieses so wichtig, auch darüber jetzt zu sprechen.
Und dahinter verbergen sich wahrscheinlich vor allem Rollen, die so tief in uns verwurzelt sind, dass man die oft nicht vom Charakter sogar trennen kann. Und was mir aber wichtig wäre, ist, dass wir direkt jetzt auch schon sagen, dass diese beiden Formen, toxische Männlichkeit und Weiblichkeit, nicht auf einer Ebene zu verorten sind. Also toxische Weiblichkeit gilt nicht dem Machterhalt und sie ist nicht tödlich. Toxische Männlichkeit kann im schlimmsten Fall tödlich sein. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Femizide, auch in Deutschland. Es handelt sich hier nicht um eine Gleichsetzung von Phänomenen.
Und toxische Weiblichkeit schadet, so auch der Tenor von Sophia Fritz, dann der weiblichen Gruppe innerhalb und eben nicht nach außen, wie zum Beispiel in der männlichen Toxizität.
Wir haben Sophia Fritz gefragt, wie sie denn eine toxische Beziehung definieren würde. Denn darum geht es ja vor allem, ne? Nicht um toxisches Sein, sondern um dieses Zwischenmenschliche. Und sie hat dafür eine Metapher, nämlich das Bild eines inneren Hakens.
Wenn ich merke, ich bin in einer Beziehung und ein Gespräch verhakt sich und eine Beziehung verhakt sich und ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich vielleicht mit mir nicht wohl, mit der Rolle, die ich spiele, oder ich fühle mich, irgendwas in mir fühlt sich unwohl mit der Rolle. Ob das jetzt so eine Fürsorge zum Beispiel ist, die mir irgendwie übergriffig vorkommt, oder ob das ein machohaftes Auftreten ist, das mir entgegengebracht wird oder das ich jemandem entgegenbringe. Und mein Ziel wäre, aus diesem destruktiven oder dissoziativen Verhalten in was Geschmeidigeres zu kommen, wo ich sage, es gibt in mir keine Widerstände, also es gibt in mir keinen Übersetzungsfehler zwischen der Person, die ich bin, und zwischen dem, was ich authentisch irgendwie vermitteln kann, und das, was bei der anderen Person auch ankommt. Und ich kann die andere Person auch genauso wahrnehmen und vielleicht auch in ihren Grenzen und Bedürfnissen so wahrnehmen, wie sie wahrgenommen werden möchte.
So kann man es vielleicht am besten definieren. Also wenn sich jemand unwohl fühlt mit der Rolle, die er vermeintlich spielen muss, weil das von seinem oder ihrem Geschlecht erwartet wird.
Wir haben verschiedene Stimmen für diesen Podcast eingefangen, unter anderem auch von Shada Kurt. Viele kennen sie wahrscheinlich. Sie ist auch Journalistin und Autorin des Spiegel-Bestsellers Radikale Zärtlichkeit. Ist ja auch eine Stimme einer Generation, ich sage jetzt mal den jüngeren Millennials, ist ja auch Anfang 30, und plädiert ja auch dafür, dass Liebe und Paarbeziehungen etwas mehr entzaubert werden. Dieses angestaubte Bild von romantischer Beziehung und eben die Rolle der Frau darin. Bei toxischer Weiblichkeit musste sie gleich an zwei Dinge denken.
Erstens gibt es ja seit vielen Jahren regelrechte Kampagnen von reaktionärer und rechter Seite, diese Vorstellung von Weiblichkeit als etwas Heiliges, was es eben zu schützen gilt gegen Menschen, die sie stören oder erweitern oder entnaturalisieren möchten. Zweitens muss ich dann eine Vorstellung von Weiblichkeit denken, der die Autorin Ann-Christine Kluss, die auch etwa in ihrem Buch Süß nachspürt. Also diese Vorstellung, die Figur der sanften, zärtlichen Frau, die aufopfernd und selbstlos ist, und die Erwartung, die auch gesellschaftlich eben an weiblich kategorisierte Menschen gestellt wird, genau so zu sein. Und das ist vielleicht der wesentliche Unterschied zu toxischer Männlichkeit, denn toxische Weiblichkeit schadet zumindest ganz unmittelbar im ersten Moment vor allem den weiblichen Personen selbst, als ihrem Umfeld. Gemeinsam haben dann toxische Weiblichkeit und Männlichkeit natürlich, dass sie beide eine patriarchale Ordnung aufrechterhalten, mit eben fest zugeschriebenen Rollen und Arbeitsteilungen.
Beide erhalten das Patriarchat, so viel kann man, glaube ich, sagen. Und auch vorher diesen Punkt, den sie macht, das sagt auch Sophia Fritz, dass dieser Begriff toxische Weiblichkeit ja schon da ist. Also Feministinnen lehnen ihn oft ab. Es gibt kaum feministische Literatur dazu. Aber in eher rechten Männergruppierungen, reaktionären, konservativen Männergruppierungen wird er schon benutzt. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so wichtig, sich den genauer anzuschauen, auch was daran vielleicht wahr ist und sich den anzueignen und auch konstruktiv zu besetzen.
Nee, ich fand es eigentlich auch relativ interessant, als ich den Begriff gehört habe, nach all den Jahren eben auf dem engen Fokus auf der toxischen Männlichkeit auch mal.
Dass man den Raum ein bisschen öffnet.
Den Raum ein bisschen öffnet, ja. Und es vielleicht auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sieht, gegen das Patriarchat anzukämpfen.
Ja, ich glaube, dass ich einfach getriggert war und dachte, es handelt sich wieder um ein misogynes Konzept, das uns weiblich gelesenen Personen sagt, ah ja, ihr seid es wieder, an euch zu arbeiten, euch zu emanzipieren, euch, genau, feministisch aktiv zu sein. Also es ist wieder an den Frauen, die Verhältnisse zu verändern.
Ich glaube, was für mich gegen so Kategorisierungen spricht, dass man unbeabsichtigt stereotypisiert und dass man wenig differenziert. Es ist doch, und das nehme ich zum Beispiel in meinem Umfeld wahr, es ist doch viel Problembewusstsein unter Männern, unter jüngeren Männern, sei es jetzt im Thema Care-Arbeit, sei es jetzt im toxischen Verhalten, in der Partnerschaft. Deshalb, genau, erweckt es oft den Eindruck, dass es eben so wenig positive Entwicklungen gibt. Und ich finde, und ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, das, was ich aus dem Vorwort von Sophia Fritz empfunden habe, dass diese Verwendung der Begriffe der Gegenseite, dass man immer darüber spricht, genau, was quasi die anderen, die toxische Männlichkeit, dass es so zu einer Haltung der moralischen Überlegenheit führt.
Aber dann kann ja gerade diese Beschäftigung mit der toxischen Weiblichkeit helfen, ne?
Genau, voll. Und vorher, und das sagte ja Sophia Fritz auch, es gibt wenig Diskurs darüber. Also vielleicht gibt es auch daher wenig Raum für Selbstkritik und ich sag jetzt mal Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Auch wenn wir nochmal sagen wollen, genau, die beiden toxischen Verhalten möchten wir nicht gleichsetzen.
Ich glaube, dass es immer gut ist, Sprache zu haben für Phänomene, also um Probleme klar zu benennen, um Verhaltensmuster, typische Verhaltensmuster auch zu erkennen, dass es eben kein individuelles, losgelöstes Verhalten sein muss, sondern dass Strukturen dahinter liegen oder Rollenerwartungen und dass ja am Ende Sprache Macht bedeutet und Sprachlosigkeit auch Machtlosigkeit. Und wenn du sagst, es verallgemeinert, es wird den positiven Entwicklungen nicht gerecht, würde ich auch sagen, man muss differenzieren. Natürlich kann es nicht bei einem Wort bleiben oder bei diesen beiden Wörtchen bleiben. Also man sollte sich schon bewusst machen, was man eigentlich genau damit meint. Und es ist nur der erste Schritt, diese Wörter zu haben. Und dann muss man darüber einfach in die Debatte gehen.
Ja, total. Und es könnte in Bildungseinrichtungen quasi jetzt als Werkzeug genutzt werden, als Aufklärung. Es gibt eine Begrifflichkeit und man kann es besser greifen. Und vielleicht, und das ist vielleicht auch ein positiver Nebeneffekt, dass man bei beiden Geschlechtern Verbindungslinien aufzeigt zwischen diesen Kategorien und eben dann erkennt, und das ist ja auch eine Message aus dem Buch und der Diskussion, dass die Formen der Unterdrückung und der Diskriminierung verbunden sind und zusammenhängen und sich bedingen.
Wir hatten ja jetzt Shada Kurt gehört, die Autorin von Radikale Zärtlichkeit. Ole Liebel ist jemand anderes, den wir angefragt haben zu diesem Thema. Er ist auch Autor und er hat das erste deutsche Sachbuch über die Freundschaft Plus geschrieben. Ole Liebel kennen vielleicht manche als Video Creator auf Instagram. Da steht in seiner Selbstbeschreibung, er sei albern und queer. Bei diesen beiden Kategorien, toxische Weiblichkeit und toxische Männlichkeit, hört für ihn aber der Spaß auf, weil das alleine schon wieder, sagt er, nur zwei große Schubladen bedient.
Ich bin selbst kein so großer Fan von den Begriffen toxische Männlichkeit oder toxische Weiblichkeit. Sie bezeichnen halt ein schlechtes Verhalten, aber für eine politische Analyse finde ich das wenig fruchtbar. Außerdem verleitet der Begriff toxisch zu der Annahme, dass wir nur nach der einen wunderbar heilsamen Form von Männlichkeit oder Weiblichkeit suchen müssten. Aber ich finde viel wichtiger, dass Menschen sich so verhalten können, wie sie wollen und sich nicht an Geschlechternormen orientieren müssen. Vor allem nicht, wenn man mit Männern und Frauen nur zwei große Schubladen hat und das für 8 Milliarden Menschen.
Ja, ist halt wenig queer, da hat er recht.
Ja.
Klar, es ist zur Benennung vielleicht sinnvoll, einmal die eine Seite und einmal die andere Seite runter zu deklinieren, aber eben darüber steht ja auch die Frage, was ist überhaupt gemeint mit Weiblichkeit, mit Männlichkeit? Gibt es irgendwie nichts dazwischen? Und muss es überhaupt Geschlecht und da muss toxisches Verhalten nicht einfach einer Struktur zugeordnet sein und losgelöst von Geschlechtern?
Ja, ich weiß, was ihr beide meint. Andererseits, glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass ja Kinder heute in der Mehrzahl immer noch männlich oder weiblich sozialisiert werden. Ich glaube, das ist gemeint. Also die Rollenerwartung an diese zwei Geschlechter, unsere Welt wird noch binär gedacht. Mhm. Und nochmal, ich glaube, Sophia Fritz zumindest, geht es nicht darum, quasi Männer haben toxische Männlichkeitsanteile und Frauen haben toxische Weiblichkeitsanteile, sondern das sind quasi Verhaltensangebote, Rollenangebote, die beide oder alle Geschlechter, auch queere Menschen, tatsächlich ausfüllen.
Zu dem Punkt, dass Kinder auch schon früh eine Geschlechterrolle erfüllen wollen, da hatte ich es bei unserem Sohn, so wie Emilia Roark, das habe ich von ihr gelernt, dass man nicht sagt, es sei eine Tochter oder ein Sohn, sondern es ist einfach ein Kind. Und es darf auch erstmal ein Kind bleiben. Zu versuchen, dass man lang wie möglich Geschlechterzuschreibungen fernhält und die Erwartungen, die dann an ihm gesetzt werden.
Ich glaube, das sind hehre Ziele. Ich denke, es sind trotzdem noch Ausnahmen, wie du sagst, auch je nachdem, in welche Bubble man schaut. Und ich würde auch sagen, dass Ode Liebel und Sophia Fritz sich gar nicht widersprechen, auch in einem anderen Punkt, den er nennt. Sie sagt nämlich, das Gegenteil von toxisch ist eben nicht heilsam oder rein oder so, sondern so wie das Ole sagt, alle sollten sich so verhalten können, wie sie wollen. Also ohne, dass da ein innerer Haken ist, wo man sich sagt, irgendwas stimmt nicht, ich spiele eine Rolle, die ich gar nicht spielen will, das mache ich nur, weil man das von mir erwartet. Vielleicht bewegen wir uns mal in diese Richtung, oder? Also zu dieser Frage, ob man sich von toxischer Weiblichkeit und Männlichkeit freimachen kann.
Wir haben ja auch gesagt, dass wir einmal den Soziologen Irving Goffman zitieren wollen. Wer ihn noch nicht kennt, er hat ein Standardwerk rausgebracht, damals schon in den 1950er Jahren. Wir alle spielen Theater, die Selbstdarstellung im Alltag. Es geht quasi darum, dass das Leben eine Theaterbühne ist. Und die Frage steht dann über allem, kann man sich freimachen davon, von diesen Rollen, die uns auferlegt werden? Wir spielen eigentlich immer Theater, versuchen immer ein Bild von uns zu vermitteln, ob wir jetzt auf die Arbeit gehen, ob wir zu Hause der Freund und Partner sind oder im Sportverein. Wir spielen eigentlich immer eine Rolle. Bleibt die Frage im Raum, ob das denn schlecht ist, dieses Theater spielen, oder ob es vielleicht auch wichtig ist, dass wir irgendeine Rolle ausfüllen.
Ja, Irving Goffman sagt, dass es sogar wichtig sei für das Zusammenleben tatsächlich. Und ich würde sagen, auf diese Frage, kann man sich frei machen von den sozialen Rollen? Mein erster Impuls, auf keinen Fall. Wir sind soziale Wesen. Es wäre, glaube ich, naiv zu glauben, dass wir völlig freie Entscheidungen treffen. Also wir kennen ja alle das Skript, was man im Leben so erreichen soll, wie man zu einem glücklichen Leben kommt und sich auch von Erwartungen abzugrenzen, das Gegenteil davon zu machen, heißt ja auch, die gesellschaftlichen Erwartungen sind immer da.
Nee, wäre aber wünschenswert, diese Unabhängigkeit. Aber ich glaube auch, dass sie unrealistisch ist. Und das ist natürlich auch die Frage, wie würden wir uns sonst auch in Gesellschaft bewegen, wenn wir keine Anhaltspunkte mehr haben zum Verhalten der anderen?
Ja, es ist ein Rahmen, der einem auch Sicherheit geben kann.
Genau, und zum Beispiel Shada Kurt, auch sie ist der Meinung, man kann keine sozialen Rollen spielen. Es ist selbstverständlich nicht möglich. Denn wenn wir schon auf die Welt kommen, da kommen wir wieder dazu, wenn wir als Kind großgezogen werden, gibt es schon vorgeschlechtliche Erwartungen. Sie ist aber in der Hoffnung, im festen Glauben, dass es doch einen Wandel gibt, einen soziokulturellen Wandel.
Es wäre wahrscheinlich naiv anzunehmen, dass wir in der Gegenwart durch die alleinige Veränderung von gewissen Rollenbildern, sei es wie wir auftreten oder wie wir uns kleiden, Zustände ändern können, in den Vorstellungen von Geschlecht für alle Menschen letztendlich schädlich sind. Also damit meine ich, Solange unsere Lebensverhältnisse toxisch sind, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir produzieren, uns selbst und andere ausbeuten, uns selbst und andere auch reproduzieren, also wie Hausarbeit aufgeteilt ist, wie Kindererziehung aufgeteilt ist, der tagtägliche Kampf sozusagen ums Überleben, den viele Menschen führen, solange es Kriege gibt und wir auch im wahrsten Sinne des Wortes toxisch mit unserer Umwelt umgehen, in der wir zum Beispiel unwiderruflich giftige Schäden hinterlassen, wird auch Weiblichkeit wie Männlichkeit toxisch sein auf eine gewisse Art und Weise, weil Geschlechterkategorien unser soziales Zusammenleben aufrechterhalten, sie zugleich stabilisieren und im selben Moment auch aus ganz realen Verhältnissen hervorgehen. Alles ist sozusagen verwoben.
Ja, da merkt man wieder, was für ein politisch denkender Mensch Shader Kurt ist. Also jeder von uns kann sich noch so sehr selbst reflektieren und einigermaßen nicht toxisch verhalten. Es ändert an den Verhältnissen im großen Maßstab nicht viel. Ich würde trotzdem sagen, es ist wie beim Klimaschutz, den sie ja auch nennt. Man macht es aus Prinzip, aus Überzeugung und weil man an Veränderung im Kleinen glaubt. Was wäre denn das Gegenteil von toxisch? Das haben wir Sophia Fritz gefragt. Die sagt also, das Gegenteil von toxisch ist nicht heil, nicht rein oder unschuldig, sondern ehrlich.
Ja, ehrlich finde ich auch auf jeden Fall, aber ich finde es vor allem förderlich sein, also konstruktiv bleiben, sich zu ermutigen, sich zu unterstützen. Und das finde ich eben diesen konstruktiven, förderlichen, diesen positiven, diesen offenen Charakter, das finde ich eben das Gegenteil von toxisch, was das alles nicht beinhaltet.
Ich glaube, mit ehrlich meint sie ehrlich mit sich selbst und selbst reflektiert, dass man bei sich auch schon toxische Anteile erkennen kann und dann im nächsten Schritt sich anders verhält. Ja, und dass man eben über die Schattenseiten auch der weiblichen Prägung redet und sie versteht und dann erst entscheiden kann, okay, welche Eigenschaften, welche Verhaltensweisen möchte ich denn behalten und welche möchte ich eher ablegen. Mhm. Wir haben sie gefragt, wie man sich also frei machen kann von sozialen Rollen und ein nicht toxisches Leben führen kann, wie man nicht in toxische Fallen tappt. Und ich hatte den Eindruck, wir haben für sie die Frage schon falsch gestellt.
Ich glaube, wir brauchen da eine neue Fehlerfreundlichkeit und auch sagen, es ist völlig okay, in die toxischen Fallen zu tappen. Das Problem ist ja, dass wir jetzt so lange keine Sprache dafür hatten, wenn wir uns selber toxisch und zwar auch subtil toxisch verhalten. Und ich glaube, dass wir deswegen auch so lange keine Sprache dafür hatten, weil wir uns eigentlich dafür schämen. Also ich schäme mich zum Beispiel dafür, wenn ich neidisch bin oder wenn ich eigentlich gerade gerne mehr Aufmerksamkeit hätte oder wenn ich meinen Partner kontrollieren möchte und ich spüre das vielleicht in mir. Ich weiß aber genauso, dass das nicht da sein dürfte und deswegen verstecke ich das vor mir selber. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, da müssen wir erstmal rauskommen und wir brauchen keine moralische Gutheit und keine moralische Überlegenheit, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Wir dürfen auch hier sein, wenn wir Fehler machen und wenn wir irgendwie negative Gefühle und negative Beziehungen gerade ausleben und da auch drin sind oder vielleicht in der Vergangenheit ausgelebt haben, das ist alles in Ordnung. Und erst wenn wir da zu diesem Punkt kommen, können wir uns, glaube ich, eingestehen, was denn besser funktionieren könnte, wie wir es uns denn wünschen.
Also wir dürfen Fehler machen, das ist doch immer eine schöne Botschaft. Es geht dann eher darum, dass man solche Anteile in sich sieht und sich aber dafür nicht beschämt, wie sie das auch bei sich selber tut oder getan hat.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, weil sie spricht ja auch von dieser moralischen Überlegenheit, wenn man aus einer feministischen Perspektive immer mit dem Zeigefinger auf die toxische Männlichkeit zeigt, dass diese Anerkennung, dass jetzt auch unabhängig vom Geschlecht toxisches Verhalten existieren kann, dass das Raum öffnet, gemeinsam gegen toxisches Verhalten vorzugehen, also toxisches Verhalten im Allgemeinen.
Und diese Freiheit, die Frage nach der Freiheit, vielleicht stellen wir die dann eher in die Richtung, ob es möglich ist, ein nicht hierarchisches Leben zu führen. Weil es heißt ja auch immer, dass zwischenmenschliche Beziehungen also immer von Macht beherrscht sind oder von Macht bestimmt sind. Es gibt eine Person, die unterwirft und die andere Person wird unterworfen. Vielleicht ist das ein bisschen krass formuliert, aber es ist zumindest eine Theorie. Und
Aber kann man denn nicht auch einfach auf Augenhöhe sein?
Genau, das wäre, glaube ich, das Ideal. Ich weiß nicht, ob das alle schaffen in ihren Beziehungen, aber genau das haben wir Sophia Fritz gefragt. Also wie kommt man dahin, auf Augenhöhe miteinander zu sein? Wie löst man soziale Rollen auf?
Ich glaube, das Ziel kann nicht die Auflösung davon sein, weil es ja auch total schön ist, wenn jemand führt und jemand folgen kann. Also diese schnellen Machtwechsel von einer redet, der andere hört zu, einer reicht mir die Hand, der andere lässt seine Hand da rein fallen. Also immer so ein aktives und passives Auspendeln, diese Dynamik, haben wir ja subtil in ganz, ganz vielen Situationen über den Tag verteilt. Und dass das eine Lebensrealität ist, die total schön sein kann. Und dass wir uns nur dann verbauen, wenn wir sagen, das eine Geschlecht sollte tendenziell immer führen und das andere Geschlecht tendenziell immer folgen. Frauen sollten tendenziell zuhören und die Männer sollten diese Anweisungen geben und andersrum. Ich glaube, wenn wir uns darauf versteifen und unsere Prägungen uns einschränken und uns eben davon abhalten, in eine Führungsrolle zu gehen oder davon abhalten, in eine rezeptive, aufnehmende, weiche Rolle zu gehen, dann schaden wir uns. Und das sind Rollen, die wir definitiv auflösen können und sollten.
Also das finde ich eine ganz schöne Vorstellung, dass es ein Geben und Nehmen ist und tatsächlich jeder und jede unterwerfen kann und darf und auch unterworfen werden kann und darf. Also dass diese Rollen tatsächlich fluide sind.
Ich muss sagen, ich finde aber auch dieses Bild von Hand in Hand gehen oder ein Team sein und gemeinsam auf Augenhöhe, davon bin ich auch Fan, aber genau. Ich glaube, solange dieses patriarchale System, diese Zweigeschlechtlichkeit und dieses Selbstverständnis dieser toxischen Männlichkeit da ist, dass dieses Problem strukturell bekämpft werden muss. Und da wollte ich auch nochmal zu Shada Kur zurückkommen. Sie sagte auch, dass die Geschlechtsunterschiede einfach kulturell konstruiert sind und deshalb auch dekonstruierbar und relativierbar sind. Wir brauchen aber Fakten. Sie hatte ein Beispiel genannt, Männer können noch so viele Zeichen setzen, aber wir müssen die Struktur ändern.
Es gibt ja seit geraumer Zeit in der Popkultur einen Gegentrend zu sogenannter toxischer Männlichkeit. Also Männer lackieren sich jetzt die Nägel, reflektieren toxische Prägungen ihres Geschlechts, gehen in Therapie. Das ist erstmal alles nichts Schlimmes. Aber die Frage ist, wem diese performativen Selbstdarstellungen nützen, wenn Frauen und Queers trotzdem immer noch schlechter bezahlt werden, höheres Armutsrisiko haben, schlechtere Krankenversorgung und nicht zuletzt immer noch tagtäglich belästigt, bedroht und im schlimmsten Falle getötet werden. Da helfen die lackierten, nicht toxischen Männer Fingernägel dann sehr wenig und sind dann buchstäblich kosmetische Korrekturen für ein grundlegendes Problem.
Ja, die Fingernägel ändern, glaube ich, wirklich gar nichts.
Aber die Therapie.
Ja, die Therapie wollte ich auch noch sagen. Bitte Therapie für alle. Nee, also auch hier wieder denkt Shada Kur größer und vor allem politisch. Mein persönliches Learning, das heißt ja immer heute, man hat irgendein Learning.
Ja, was nimmst du mit?
Ja, ich glaube, beim Lesen vor allem von Sophia Fritz habe ich gelernt, für mich auch, dass wenn wir mehr Begegnungen wollen, mehr Beziehungen wollen auf Augenhöhe und weniger toxische Beziehungen in unserem Leben, dann dürfen wir zum Beispiel Mansplainer nicht nur dafür kritisieren, dass sie uns eine Falafel ans Ohr reden, sondern wir müssen auch aufhören, ihnen unser Interesse vorzuheucheln. Das wäre das eine. Oder wenn wir echte Solidarität unter Frauen wollen, dann sollten wir unsere Konflikte sofort ansprechen, anstatt uns zu ghosten. Wir sollten toxische Situationships und verbindliche Beziehungen also beenden, wenn sie uns nicht gut tun. Also wirklich nicht nur feministische Bücher lesen, sondern wirklich auch danach leben, was wir da lesen.
Mhm. Ja, und ich habe jetzt daraus genommen, aus dem Gespräch und aus der Vorbereitung, dass es auf jeden Fall ein gesamtgesellschaftliches Thema ist und man mehr Hand in Hand gegen das Patriarchat ankämpft, weil es sind ja auch wir Männer Leidtragende unter der toxischen Männlichkeit. Also auch ich leide unter Mansplainern oder wutausbrechenden Chefs oder den Männern in der U-Bahn, die breitbeinig da sitzen. Genau, es sind nicht die Männer per se, sondern es sind eben die toxischen Männer.
Und toxisches Verhalten, egal von welchem Geschlecht es kommt, hält das Patriarchat am Laufen. Wie steht ihr dazu? Wie denkt ihr über toxische Weiblichkeit? Oder wie schafft ihr es, vielleicht auch toxische Anteile bei euch selbst anzugehen? Schreibt uns gerne eine E-Mail an kulturpodcast@swr.de.
Das war's von unserer Seite aus. Bleibt ehrlich, bleibt konstruktiv. Schluss mit dem toxischen Verhalten für diese Woche. Wir hören uns wieder in 14 Tagen mit einer neuen Folge von Was geht, was bleibt.
Tschüssi.
Tschüss.
Und wer noch mehr zum Thema wissen will, dem legen wir ein gerade erschienenes ARD-Radio-Feature ans Herz. Eine Stunde zu autoritären Männern, die sich unter anderem in Online-Foren radikalisieren, sich hier austauschen, die ihr Hass auf Frauen eint und die tatsächlich auch eine Gefahr für die Demokratie sind. Ihr findet das Feature in der ARD-Audiothek, der autoritäre Mann, Doku über Frauenhass im Netz.